Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Journalist und Medienkritiker Stefan Niggemeier. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Stefan Niggemeier wird im Winter 1969 im tiefen Niedersachsen geboren. Er wächst zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge auf und verlässt sofort nach dem Abi die Provinz. Eine klassische, gerade Karriere beginnt. Niggemeier studiert in München Journalismus auf Diplom. Er arbeitet erst für die regionale Heimatzeitung, später für überregionale wie Süddeutsche, Die Zeit und die FAZ. 2004 gründet er schließlich den Bild-Blog, der schlechte journalistische Leistungen von Springer und Co. entlarvt.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und danach dann in den Stunden, Tagen danach auf Soundcloud, iTunes als Podcast zum Nachhören und dieses ganze digitale Gedöns, ihr wisst schon. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute sehr auf Stefan Niggemeier. Stefan Niggemeier, heute zu Gast hier in der Sendung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sehen uns immer nur so alle paar Jahre, wenn wir irgendwie Radio zusammen machen oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, dass wir uns tatsächlich gesehen und gesprochen haben. Naja, viele, viele Jahre auf jeden Fall.
Ich fürchte, bei irgendeiner so einer Medienkonferenz, wo wir so rumstanden und so ein bisschen uns anseufzten gegenseitig, was denn alles werden soll.
Gehst du noch viel auf so Konferenzen und so?
Nee, eigentlich nicht. Fast gar nicht.
Ach, Konferenzen. Natürlich gehst du mindestens einmal
im Jahr. Einmal im Jahr gehe ich auf so eine Konferenz, aber tatsächlich so viele Dinge dann nicht.
Es gibt ja so Profi-Konferenzgängerinnen und Gänger, habe ich den Eindruck. Ist ja auch klar, die Leute müssen sich ja austauschen, netzwerken und so. Ist also gar nicht böse gemeint, schon gar nicht von mir. Aber
ist aber auch nicht meine Stärke. Also ich bin dann auch nicht so gut darin, da dann tatsächlich auf die richtigen Leute zuzugehen und das richtige Networking. Ich stehe dann mit den Leuten, die ich eh kenne, und bin da kein Profi.
Aber selbst das ist ja manchmal nett.
Ja,
das
waren
genau die Leute, die man einfach nicht so häufig jetzt im Alltag trifft, dass man die dann alle mal so auf einen Haufen hat, mit einem mal ein Bier trinken kann oder was auch immer, ein Kaffee. Oder einen Tee oder was immer man präferiert. Du bist, also wir können auch nochmal irgendwie so ein bisschen über Bildblock und so reden, aber jetzt gibt es ja ein brandneues Produkt, Projekt und so weiter. Sagt man über Medien oder über Medien?
Wie du magst.
Das ist ja der Gag daran, oder?
Das ist ganz harmlos. Es geht über Medien, also über medien.de und alles andere, was du da rein betonen willst, ist dann deine Sache.
Ihr seid ganz frisch gestartet und erzähl doch einfach mal, wie es dazu gekommen ist, was es sein soll, was es werden kann und so weiter.
Also ich schreibe ja in meinen Blog schon ganz lange so medienkritische Dinge rein und hatte schon länger mal den Gedanken, ob es nicht klappen könnte, damit Geld zu verdienen. Das ist super als mein Blog. Ich mag das eigentlich auch, dass ich damit kein Geld verdienen muss, weil das hat einfach Spaß gemacht, das Wien-Blog zu befüllen, wenn ich Spaß habe. Aber eigentlich habe ich gedacht, wäre es doch schön, wenn man damit Geld verdienen kann. Ich stecke da so viel Zeit rein, vielleicht stecke ich noch ein bisschen mehr Zeit rein. Habe mich mit Boris Rosenkranz getroffen, der ist so Fernsehjournalist, vor allem bei ZAP und Extra 3 arbeitet der. Und wir hatten beide Lust, das auszuprobieren und zu sagen, lass uns Medienkritik machen in der ganzen Bandbreite von relevant, wütend, ärgerlich, lustig, unterhaltsam, auch manche Dinge, die einfach egal sind, aber Spaß machen, also dieses ganze Spektrum, auch mit allen Medien zu spielen, Videos zu machen und Texte zu schreiben und das Ganze zu gucken, ob man damit Geld verdienen kann, ob unsere Leser uns bezahlen, ob die Abonnenten werden und sich das ermöglichen.
Es ist ja, ich würde sagen, so das erste aufsehenerregende deutsche Medienprojekt, was jetzt nicht von großen Verlagen initiiert wurde, war sicher Krautreporter. Also es gab vorher auch schon Versuche irgendwie. Ihr habt da ja selber auch schon einige Sachen ausprobiert. Aber Krautreporter, bei dem, wo du auch Teil von warst, am Anfang?
Genau, das war eigentlich, das Krautreporter kam in der Zeit, wo ich angefangen hatte, darüber nachzudenken, das selber zu machen. Und dann kam Sebastian Esser von Krautreporter und dann habe ich gedacht, nee, klar, probiere ich das jetzt erstmal mit euch. Das war auch gut, das hat ja auch also als Crowdfunding super funktioniert. Ich habe dann aber gemerkt, dass es für mich nicht wirklich funktioniert, weil mir so unklar war, was für Geschichten wollen wir da eigentlich erzählen? Also was machen wir jetzt mit diesen, womit befüllen wir das? Genau. Ich glaube, dass das, also ich habe keine Ahnung, ob über Medien funktioniert. Aber ich glaube, der Unterschied ist schon mal, dass wir sehr genau wissen und ich glaube auch unsere Leser sehr genau wissen, was machen wir da, was sind unsere Themen, was ist unser Zugang, will ich das unterstützen oder nicht.
Und ja, ihr habt auf jeden Fall einen sehr klaren Fokus, wenn man jetzt, also ja. Das kann natürlich auch alles Mögliche sein, wie du ja schon richtig sagst, aber klar ist, es geht hier um Medienkritik.
Genau.
Und das macht es auf alle Fälle einfach. Mir ging es bei Krautreporter tatsächlich als Leser auch so, dass ich habe mich einfach dabei erwischt, ohne das irgendwie absichtlich zu machen oder so, ich habe mich dabei erwischt, das sehr selten zu lesen.
Ja, also das war, glaube ich, auch gerade am Anfang sehr so ein Gemischtwarenladen. Man hat gesagt, wir suchen ein paar coole Leute zusammen und gucken mal, was daraus wird. Mhm. Und ja, ich glaube, dass die auch, die sind jetzt ja kleiner geworden, aber auch spitzer in der Art, was sie jetzt machen. Ich glaube, das ist auch sehr viel klarer inzwischen eine Idee. Und für mich war es dann einfach doch nicht das Richtige.
Ich finde es auch immer wieder richtig, Sachen einfach zu machen und auszuprobieren, weil anders werden wir, sage ich jetzt mal, ohne zu wissen, wen ich mit wir genau meine, aber alle die, die irgendwie sich Gedanken machen und irgendwas auf die Beine stellen wollen und immer wieder Sachen starten und auch mal auf die Nase fallen, ich bin da frei von jedem Hohn oder so, wenn irgendwas mal nicht so klappt. Und ich finde es auch cool, wenn man danach sagen kann, okay, dann machen wir ein bisschen kleiner weiter, backen ein bisschen kleinere Brötchen, vielleicht sind sie in 2 Jahren wieder zu Baguettes herangewachsen und ich lasse diese Bilder jetzt lieber sein, weil ich darin total schlecht bin. Du hast Musik mitgebracht und zwar unter anderem, was mich sehr freut, Frank Turner, Get Better. Hör mal. Ebenfalls gewünscht, mitgebracht, ausgewählt von Stefan Niggemeier, der zu Gast hier ist in dieser Sendung. Und das war Sia mit Breathe Me. Sagt man so, naja, Breathe Me. Wenn du immer zur Musik noch was sagen willst, kannst du es gerne tun.
Also an der Stelle könnte ich das so sagen, für alle, die Six Feet Under gesehen haben, es ist halt das Lied, was unter der allerletzten Szene von der letzten Staffel liegt. Und ich habe viele Male die gesehen und immer wieder geheult. Und ja, das ist so ein Fernsehmoment.
Du bist auch Fernsehfan immer noch, ne?
Ja, mit Schwankungen und auch auch so mit häufigeren Fragen, ob das eigentlich wirklich noch so das Medium ist, wo die spannenden Dinge passieren. Aber ich bin irgendwie wirklich voll im Fernseher groß geworden und doch, es ist irgendwie immer noch mein Medium.
Aber wenn du so über Serien, bist du so ein Serienjunkie?
Ja,
ja, ja. Und das dann schon eher über die entsprechenden, also Netflix und bla und
so. Genau.
Ich habe neulich so ein Zitat gelesen von, war das nicht jemand von NBC, der so meinte irgendwie, ja, Netflix ist alles kein Problem, weil der Zuschauer wird immer das Fernsehen so wollen, wie es eigentlich gedacht ist.
Ich bin auch gespannt, weil, also wenn man sich das anguckt, so wahnsinnig viele Leute sind es dann ja nicht, die diese Sachen gucken. Ich glaube auch bei Netflix sind die Zahlen auch nicht so riesig. Das heißt, wir sind natürlich auch in so einer Serienfanblase. Also gefühlt guckt jeder diese Sachen und wenn man dann so 3 Schritte zurücktritt und das in absoluten Zahlen sieht, sitzen dann doch mehr Leute, also viel, viel, viel mehr Leute einfach blöd am Abend vor dem, was 20.15 Uhr zufällig im Fernsehen läuft.
Ja, sieht man ja auf Twitter dann, wenn alle Tatort gucken, was ich sage. Aber egal. Aber ich weiß nicht, gibt es denn Zahlen bei Netflix?
Es sind jetzt welche, ich glaube gerade heute hat mir jemand den Link geschickt, ich habe es aber noch nicht richtig gelesen, aber es hat wohl irgendwie einer der Fernsehsender ein bisschen was geleakt.
Okay. Deswegen, ich kann es gar nicht beurteilen, ob es so viel weniger Leute, in Deutschland bestimmt.
Ja, aber es ist auch so eine komische Diskussion, weil wir reden ja auch über Buchbestseller. Das sind ja auch meistens nicht Millionen Leute, die diese Bücher lesen. Und trotzdem gibt es einfach, ist das relevant und Menschen reden darüber. Und ich finde, das ist die Funktion. Und ehrlich gesagt, als Zuschauer ist mir das ja auch ein bisschen egal. Also ich hab schon gerne Serien, wo ich das Gefühl habe, da reden Leute drüber. Also ich möchte jetzt nicht der Einzige sein, der was sieht, aber das gibt's ja. Die sind ja da und ob dann 100.000, 10.000 Leute diese Diskussion führen.
Das ist ja so einer der tollen Effekte am Netz. Wir können nachher auch nochmal über die reden, die wir gerade in den letzten Monaten und Jahren erleben, die nicht so toll sind. Aber ganz egal, wie klein dein Interessensgebiet ist oder wie vermeintlich klein und wie weltweit oder auch allein deutschlandweit, findest du dann genug Leute, mit denen du drüber diskutieren kannst? Oder?
Ja, und man merkt, dass es so ein Gespräch gibt und natürlich aber auch auf ganz vielen Seiten. Also wenn man dann einfach wirklich nach jeder Folge von Fargo oder sowas, habe ich mich dann noch ein paar Stunden hingesetzt und geguckt, was steht dann auf, weiß nicht, 20 amerikanischen Internetseiten darüber und habe das alles reingesucht.
Ja, man kann so zum Supergeek werden.
Ja.
Was hast du für, ich glaube, könnte die merkwürdigste Frage werden, die ich jemals jemandem gestellt habe, live im Radio. Was hast denn du für einen Fernseher? Ich will jetzt gar nicht die Marke wissen, aber hast du einen großen Bildschirm, normalen?
So einen normal großen. Ich habe nicht so einen absurd großes Teil. Ich sitze aber ganz oft, also der steht da, ich nutze den auch. Der ist jetzt nicht, ich glaube, bei vielen Leuten ist es ja inzwischen, dass der so ein Möbel geworden ist, was gar nicht mehr wirklich benutzt wird. Ich nutze den auch, aber das meiste gucke ich tatsächlich wahrscheinlich mit meinem Laptop auf dem Schoß, auf so einem kleinen Laptop-Schirm. Ich bin jetzt nicht so ein Mobil-Junkie. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute inzwischen auch Serien dann auf so einem iPhone gucken. Das bin ich nicht.
Bestimmt ein paar, ja.
Aber so diese mittlere Größe auf dem Schoß ist für mich perfekt.
Nee, ich frage deswegen, weil total blöd, weil ich habe mich nie um Fernseher gekümmert.
Ja.
Ne? Also seit vielen Jahrzehnten keinen gekauft. Irgendwann mal günstig an so ein Flachbild rangekommen, so ganz normal irgendwie. Aber ansonsten. So, und jetzt überlege ich gerade, doch ein bisschen größer, so, wenn man doch viele Serien guckt und so. Und stelle mit Erschrecken fest, also wenn man jetzt tatsächlich so eine hohe Auflösung will, so 4K oder so, das kriegst du nicht ohne dieses bekloppte Smart TV eingebaut. Mhm. Das heißt, auch die Fernseher haben jetzt ein Betriebssystem. Mit anderen Worten, ich weiß genau, was passiert. Ich schalte die Kiste an, es dauert 30 Sekunden, bevor die an ist.
Genau.
Dann kommt, es liegen Updates für sich vor, dann muss ich erstmal die fucking Updates runterladen. Und dann kracht das wahrscheinlich zusammen. So stelle ich mir das vor.
Und dann liest du irgendwie 3 Tage später in der Zeitung, dass diese Geräte auch all das aufnehmen, was du guckst und irgendwelchen Leuten mitteilen, von denen du es nicht willst und all das, was da dran hängt.
Genau. Und das ist krass, weil eigentlich brauchen wir ja nur noch Monitore. Also du kannst dir ja diese ganzen Smart-TV-Funktionen irgendwie ranklemmen mit irgendeiner Box. Also ob nun von Apple, Amazon, Google, was auch immer. Die dann auch nicht so ins Geld gehen, wenn mal was ist. Du kannst auch nach 2-3 Jahren dann sagen, gut, dann hat es jetzt die neue Generation. Und eigentlich brauchen wir diese Bildschirme nur noch als Monitor.
Ja, genau. Eigentlich im Grunde, aber das hat sich gar nicht so entwickelt mit so Beamern, sich die Dinge an die Wand zu werfen, was ja eigentlich viel cooler ist. Aber
ja, aber immer so ein Aufwand.
Ja, müsste es ja auch nicht sein. Gibt es doch auch irgendwie schon in klein. Und zu sagen, ich habe nicht so ein Gerät da stehen, sondern wenn ich dann gucke, werfe ich das an die Wand. Eigentlich viel cooler.
Eigentlich ja. Naja, jedenfalls wie immer, wenn man sich irgendwo mit Technik beschäftigt, mit der man sich vorher noch nicht so beschäftigt hat, stellt man plötzlich Dinge fest, die man gar nicht wissen wollte. Aber ich find's schon krass, weil du musst dann diese Smart-TV-Funktion, genau, ich will das nicht, dass mein Fernseher nach Hause telefoniert.
Also
ich will's einfach nicht.
Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen, das nette Wort wäre pragmatisch, aber vielleicht auch fahrlässig. Also ich habe auch dann, also Entertain, jetzt gar nicht um Werbung zu machen, aber so als quasi mein Zugang zum Fernsehen, der dann halt auch übers Internet läuft, und Google weiß alles über mich. Ich bin da, ich habe da so in einer gewissen Weise einfach kapituliert und gesagt, es ist so schön praktisch. Und dann stellen mir so manchmal Leute in meiner Umgebung, die nicht dieses Gefühl haben, stellen mir da manchmal so kritische Fragen. Und so, das führt aber nirgends hin, weil ich weiß, die haben recht. Ich will das eigentlich alles nicht, aber die Bequemlichkeit siegt.
Du verschlüsselst du etwa deine E-Mails nicht?
Doch.
War jetzt ein bisschen ketzerische Frage.
Aber da fängt es an, die schicken Leute dann E-Mails verschlüsselt. Ich bin immerhin so fit, bin ich dann, dass ich die auch aufmachen kann und alles. Und dass auch dieser PGP-Schlüssel auf meiner Website steht und so. Aber ich weiß dann immer schon nicht, ob ich dann auch so antworten soll. Und spätestens ab der dritten Mail schreibt man sich dann einfach so, weil auch klar ist.
Ja, es muss eingebaut sein. Es muss Default sein und darf dich als Nutzer eigentlich gar nicht. Ich glaube ja, das wird noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen. Bin ich ziemlich sicher. Damit macht man sich ja bei mir auch immer sehr beliebt mit diesem Song von Style Council.
Warum?
Ich liebe den Song.
Okay, ich wusste nicht, ob das jetzt ironisch war.
Nee, überhaupt nicht.
Ich finde, der macht eine so unglaublich gute Laune, auch nach 10 Millionen Mal hören.
Großartig. Und angeblich ja, Paul Weller mag den ja wohl nicht.
Wahrscheinlich. Also das kann ich auch verstehen. Ich glaube, den immer jetzt performen zu müssen.
Hey, spiel mal Schaute, bitte. Wieso als DJ irgendwo arbeiten? Hast du was von Phil Collins? Nee. Phil Collins wollte ich jetzt gar nicht absichtlich erwähnen. Mir tut das so leid, weil ich viele Jahre immer so ganz doof, und ich habe es dann auch irgendwann sein gelassen, immer so Phil Collins als Negativbeispiel immer angebracht habe, als so eine Art Running Gag. Und dann fand ich es aber doof, als es plötzlich jetzt sagt, ich mache ein neues Album, dann gibt es eine Petition dagegen. Also nee, jetzt werde ich zum Phil Collins Fan, der bestimmt ein total netter und witziger, unterhaltsamer Brite ist. So, aber nochmal zurück zu Übermedien. Haha, ich habe so ein bisschen abgelenkt, um dich jetzt doch wieder zum Thema zurückzubringen. Du hast gesagt, wir wollen mal gucken, ob das klappt, dass wir damit Geld verdienen. Muss ich dir dann jetzt natürlich auch die Frage stellen, wie das funktionieren soll?
Die Leute, die Leser sollen uns bezahlen. Die können uns abonnieren für 3,99 € im Monat. Und das ist dann so diese merkwürdige Schizophrenie, wenn man das dann sich überlegt, weil einerseits wollen wir natürlich, dass möglichst viele Leute das lesen. Wir haben überhaupt keine Lust, da Mauern drumherum zu bauen, das Ding. Und andererseits hat man das Gefühl, also vielleicht keine Mauer, also ein Zaun muss es dann schon sein, um den Leuten mal zu sagen, ey, nee, wir müssen wirklich Geld damit verdienen, weil das kostet uns auch was. Und insofern ist das eine Mischung. Ein paar Dinge werden frei sein, ein paar wird man nur als Abonnent lesen können. Nach einer Woche wird das alles kostenlos, weil wir sagen, das ist dann die Chance für Leute, sich auch umzugucken und zu sagen, finde ich wirklich super, will ich wirklich unterstützen. Und ja.
Dieses Zeitversetzte, das hat mich sowieso mal gewundert, warum das noch keiner ausprobiert hat.
Ja.
Oder haben? Ich weiß, vielleicht bin ich auch schlecht informiert.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es noch machen, aber der Spiegel hatte das lange, der hat lange sein Archiv wirklich frei gehabt, sein Printspiegel-Archiv. Da gab es jetzt aber auch so Meldungen, dass sie das auch irgendwie versuchen wollen, noch zu Geld zu machen, aber...
Weil das sind ja auch so Experimente, wo auch die großen Häuser irgendwie immer wieder versuchen, wie macht man das? Entweder so diese Paywall, wie man es hier nennt, oder genau, wie du gesagt hast, vielleicht nur leichte Zäune, das eine ist frei, das andere nicht und so.
Ich glaube ja auch, dass viel davon so eine Psychologie ist. Also diese Frage, für was geben Leute Geld? Also das eine ist wirklich so eine finanzielle Frage, was ist Leuten was wert? Aber ganz viel ist ja immer noch Psychologie. Ich komme da irgendwo hin, ich habe das bei mir selber gemerkt, bei einer Regionalzeitung, wo ich irgendwie einen Text lesen wollte und die haben so eine richtig strenge Paywall und wollte diesen Artikel lesen, hab dann so Kollegen, hast du da einen Zugang, hast du da ein Login oder sowas, um irgendwann zu merken, das kostet 49 Cent, diesen Artikel zu kaufen und ich fange an, Leute zu fragen, hast du einen Zugang, aber rein wegen der Psychologie, weil ich, ach, da müsste ich mich jetzt anmelden und Kreditkarte oder PayPal einzugeben. Wir haben versucht, wir machen das mit Blendl zusammen, das ist so ein holländisches junges Unternehmen. Wir haben versucht, dass dieser Vorgang möglichst schmerzfrei ist, dass es im Grunde Spaß macht, sich da anzumelden oder jedenfalls nicht mehr wehtut als nötig. Und ich glaube wirklich, dass das auch ein Grund ist, warum das immer noch so schwer ist, im Internet Leute dazu zu bringen, für was zu bezahlen, weil rein wegen der Psychologie.
Aber ich finde, wenn du sagst, ihr macht das mit Blendl zusammen, nutzt ihr deren technische Infrastruktur oder seid ihr dann einfach, was heißt einfach Teil von Blendl?
Nee, die haben das für uns gebaut. Die haben quasi ein, die nennen das Blendl-Button und das ist so der Knopf, der bei uns auf der Seite ist, wo dann steht, ey, klar will ich Abonnent werden und dann machen die technische Abwicklung.
Okay, ich habe Blendl, habe ich kurz ausprobiert und fand's echt, nee. Also muss man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Blendl ist, genau wie du sagst, ein holländisches, niederländisches Unternehmen, was eigentlich einen ganz coolen Gedanken hat, dass sie gesagt haben, irgendwie du zahlst für einzelne Artikel,
ein paar Cent. Genau, man muss vielleicht sagen, es ist im Grunde ein Zeitungskiosk, wo fast alle großen Zeitungen eigentlich in Deutschland drin sind und wo ich einzelne Artikel lesen kann. Also genau dieser Gedanke im Grunde, es gibt ganz tollen Journalismus, aber oft ist er auf Papier und dann stehe ich da im Netz und sage, ich will den aber teilen mit Leuten und kann es auch nicht. Und da ist ein Ort, wo ich im Grunde einzelne Artikel kaufen kann, teilen kann, mit Leuten diskutieren und schlicht verlinken im Netz.
Ja, und ein anderer wichtiger Gedanke dabei, finde ich, ist... es geht vielleicht gar nicht darum, dass wir einzelne Medien abonnieren wollen, sondern es geht eigentlich um die einzelnen Artikel. Es ist ja ganz oft so, wenn Leute sagen, irgendwie, was auch immer, Sponnen ist ja nur Mist irgendwie und sich dann einen Artikel raussuchen, der auch Mist ist. Und aber die zwei anderen, die großartig sind oder die tollen Reportagen oder so, nicht dabei beachten. So, das heißt, eigentlich sucht man sich ja auch bei einem Medium oder bei einem Absender immer die Rosinen raus oder das, was einen interessiert oder halt nicht interessiert. Und das hat Blendl erkannt. Das finde ich schon gut, dass man sagt, irgendwie Blendl ist das Dach und man holt sich einzelne Artikel und bezahlt dafür. Genau. Ich war nur überrascht, ich lese so einen Artikel und dann sage, ja, danke für Ihre Zeit. Ja, bezahlt? Und dann musst du dein Geld zurückholen.
Aber das ist doch, also ich verstehe dich, aber der Mechanismus ist doch toll. Also tatsächlich ist es bei Blendl, also in dem Kiosk, jetzt gar nicht bei uns, in dem Kiosk ist es so, dass du, hups, dann hast du schon bezahlt, hast du den Artikel schon gekauft. Es steht aber wirklich am Ende unten drunter, nee, ich will den jetzt aber gar nicht gekauft haben, der hat mir gar nicht gefallen. Und dann ist es bei Blendl im Grunde ein Klick zu sagen, hier, hat mir nicht gefallen, wollte ich nicht lesen und dann kriegst du das Geld zurück. Finde ich gut.
Ich find's krass. Ich glaube ja, dass Menschen für zwei Dinge bezahlen. Entweder die sie brauchen oder die sie wollen. Und das mit dem Wollen, das Brauchen ist die eine Sache, das ist natürlich klar. Also weiß ich nicht, ich habe eine Software, die ich wirklich benutze, die ich beruflich nutze oder so. Einen Monat Testzeit, so habe ich ausprobiert, finde ich super, nutze ich jeden Tag, zahle ich dann auch meine 5 Euro oder auch 20 Euro im Monat für, wenn es irgendwas Professionelles ist. So, und wenn ich was haben will, also im Grunde genommen Luxusgüter, dann ist halt dann doch irgendwann die Sperre vonnöten, glaube ich. Weil ansonsten, wenn ich es kostenlos haben kann, kann ich es auch kostenlos haben.
Ja, aber beim Blendl findest du ja beides. Also was du willst und was du brauchst, um gut informiert zu sein.
Ich hatte immer den Eindruck, wenn ich jetzt sage, ich fordere mein Geld zurück, dass das total unfair ist.
Ja, aber das ist Quatsch.
Naja, ist ja also, eine spannende Frage.
Also so wie ich das mitgekriegt habe, haben die das sehr intelligent gebaut. Dass du einerseits wirklich sagen kannst, das hat mir jetzt nicht gefallen, ich finde das auch einen guten Gedanken bei Journalismus, im Grunde zu sagen, ich kann sonst immer Dinge reklamieren. Wenn ich jetzt sage, hier, dieser Text hat mir wirklich, der hat in der Überschrift was versprochen, was der Text nicht gehalten hat, bitte gib mir mein Geld zurück. Finde ich das super. Die sind jetzt natürlich auch nicht ganz naiv. Es gibt irgendwelche Sperren, die eingebaut haben, so wenn du, was weiß ich, den 3. oder 10. Artikel zurückgibst, dass die irgendwann mal sagen, Moment mal, was ist hier eigentlich los?
Junger Mann,
also wir müssen reden. Die sind da auch nicht ganz naiv.
Wir reden da gleich nochmal weiter. Was haben wir denn jetzt, ich glaube, noch was aus deiner Wunschliste? Ben Folds, das ist doch auch schön. Wonderful, Gary Go, ebenfalls ausgewählt, gewünscht, mitgebracht von Stefan Niggemeier, der zu Gast ist in dieser Sendung.
Soll ich kurz nochmal was zu der Musik sagen?
Sehr gerne.
Man überlegt ja vorher bei diesen tollen Sendungen, wo man sich Musik wünschen kann, ist das ja so eine Mischung aus, was mir wirklich gefällt und was ich will, was die Leute denken, was mir gefällt. Ich glaube tatsächlich, ist sowas wie Gary Go schon sehr dicht an dem, also einfach so was ich großartigen Pop nennen würde, ist da bin ich dann schon. Und die hören dann immer auf, irgendwie Platten zu machen. New Radicals war auch irgendwie so, habe ich gedacht, ja, genau so muss Pop für mich sein.
Ja, das Album war toll.
Und dann hört der irgendwie einfach auf und schreibt mir noch für andere. Ich glaube, Gary Go macht doch auch irgendwie nichts mehr selber.
Also, egal. Weiß ich in dem Fall nicht, aber ich weiß sehr gut, wovon du redest irgendwie. Das ist auch so ein bisschen, wo ging mir das denn neulich? Habe ich im Auto gehört, wie hießen sie denn hier mit Cash Machine? Hard-Fi fand ich auch super spannend, weil auch so Clash-Anleihen dabei waren und so, aber mit moderneren Mitteln und bla. Ja, da war dann aber danach auch irgendwie Luft raus.
Mhm. Aber du wolltest gar nicht mit mir über Musik reden.
Ach, können wir. Ich rede ja
gerne
Musik. Vor allen Dingen jetzt, wo ich die erste Sendung nach dem Tod von David Bowie habe, nochmal sagen muss, wie sehr mich das umgehauen hat.
Mhm.
Also und dieses Kollektive auch. Und ich bin neulich durch die Stadt gefahren und habe gedacht, wie Angst, also wie scary und wie grandios gleichzeitig ist dann, dass diese PR-Kampagne fürs Album plötzlich, das sind riesige Todesanzeigen, die überall hängen. Das ist schon echt krass.
Da habe ich bin da gar nicht, also ich war da gar nicht so nah dran. So David Bowie ist jetzt gar nicht so eine, für mich persönlich so eine große Figur. Aber da hat so Social Media, was dann oft ja auch nervt, da hat das total funktioniert, dass ich dachte, guck mal, ganz viele verschiedene Leute und jeder hat da eine Beziehung und jeder ist da irgendwie mit. Und das war so ein, wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl mit den unwahrscheinlichsten Leuten als Teil dieser Gemeinschaft. Und ich hab da eher, wie gesagt, eher so ein bisschen außerhalb gestanden von dieser Gemeinschaft, war dann aber ganz bewegt davon, das zu sehen, wie jeder da was zu sagen hat.
Ich habe mindestens 48 Stunden mein Smartphone nicht aus der Hand gelegt, weil ich dachte, der Erste, der irgendwas sagt, der hat aber auch mal 1972 hat er auf einer Party abends gesagt, ist doch immer so, oder?
Ja, ja.
Leute, es gibt so einen kleinen Kollektivismus und Leute finden irgendwas gut und es dauert doch keine 30 Sekunden, bis einer sagt, nee, der ist aber eigentlich Nazi. So. Ich habe gedacht, der Erste, der hier was gegen Bowie sagt. Aber egal. Gehen wir zurück zu Übermedien. Wer schreibt denn alles? Erzähl mal noch ein bisschen.
Also ich mache das mit Boris Rosenkranz. Und wir sind erstmal wir haben eine GmbH gegründet und wir machen das erstmal. Wir wollen natürlich, dass da möglichst viele verschiedene Leute schreiben. Das soll in jeder Hinsicht vielfältig sein. Wir haben auch schon ein paar Gastautoren. Hauk und Bauer zeichnen Cartoons für uns. Marie Meinberg schreibt über YouTube und das Internet für uns. Und das ist natürlich auch so, dass die Hoffnung, der Traum zu sagen, dass wir damit Geld verdienen, nicht nur, dass wir davon leben können, sondern dass wir da ganz viele tolle Leute von bezahlen können.
Jetzt lass mal kurz eine Rechnung machen. Du hast gesagt, was kostet 3,99 im Monat? Also Steuern 19% wahrscheinlich. Hast du also ungefähr 60 Cent runter. Sag mal, du kommst auf netto 3 Euro, ne? Wahrscheinlich. Vielleicht noch so Transaktionskosten.
Ja, Blendl möchte ja auch noch ein bisschen Geld davon
haben. Okay, also jetzt sagen wir mal 2,50, einfach mal so als Größenordnung. 2,50.000 Leserinnen und Leser, die regelmäßig zahlen, sind 2.500 Euro.
Müssten ein paar mehr werden.
Müssten schon ein paar mehr werden.
Ja.
Also damit man wirklich, was wir ja alle wollen, dass wir auch wirklich Gehälter zahlen, die fair sind und die stimmen und so.
Genau. Das Lustige oder Erschreckende ist ja, kein Mensch kann einem vorher sagen, wie viele Leute dafür Geld geben. Also wir haben natürlich mit vielen vorher gesprochen. Ich habe eigentlich auch ein ganz gesundes Selbstbewusstsein.
Klar bin ich dabei.
Logisch. Nein, auch nicht nur so, sondern Leute, die sich auskennen mit dem Geschäft und mit Paywalls und sowas. Und ich habe eigentlich wirklich das, auch das Gefühl, dass ich da in einer ganz guten Position bin, sowas zu machen, weil die Leute mich kennen und weil mir Leute auf Twitter folgen und so. Und trotzdem stehst du da und keiner kann es dir sagen, ob du da jetzt auch mit diesem Preis, ob du mit diesem Preis 1000 Leute, 10.000 Leute, keine Ahnung. Es ist ein großer Versuch. Wir werden uns auch noch viele Dinge, glaube ich, ausdenken, dass Leute uns anders Geld geben können, dass man nicht nur monatlich bezahlen kann. Es gibt so Möglichkeiten, womöglich auch später in so eine Art Crowdfunding-Logik zu kommen, zu sagen, wir wollen gerne mit einer Kamera da und dort hingehen. Das kostet Geld. Das machen wir, wenn ihr uns das gebt. Also ich glaube, es gibt da noch viele Möglichkeiten, aber es ist das totale Fragezeichen. Das hat mich im Vorfeld auch teilweise wirklich verrückt gemacht, dass du da stehst und denkst, wen kann ich denn jetzt bitte fragen, ob das Ding 3,99 kosten soll oder 2,99 oder ob wir 4 Preise anbieten sollen, ob Leute jährlich bezahlen? Und
Studentenrabatt. Also,
ja, und du stehst da und bist völlig allein.
Aber es macht auch kein anderer, wenn du es nicht machst. Man muss das immer selber machen.
Und es macht ja auch Spaß. Das ist natürlich auch genau der Reiz daran zu sagen, so, wir haben uns das jetzt überlegt und jetzt gucken wir mal. Und dann gibt es noch so ein paar Schrauben, an denen man später drehen kann. Aber im Grunde, ich habe jetzt halt nicht einen Verlagsmanager, der mir diese Entscheidung abnimmt, sondern wir probieren das jetzt mal aus.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Journalist und Medienkritiker Stefan Niggemeier. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Ich muss mal ein paar andere Clash-Songs mitbringen, damit die auch mal im Radio laufen. Es gibt ja so viele Songs, die man nie im Radio hört von Clash. Also eigentlich alle anderen. Eine Sondersendung machen oder so. Stefan Niggemeier ist zu Gast hier im Studio. In Deutschland weltberühmt geworden durch das Bildblog. Erzähl mal da, was so der Stand der Dinge ist. Ich habe neulich gelesen, ihr sucht jemanden Neues gerade.
Ich bin da nicht mehr so richtig beteiligt. Der Mats Schönauer macht das jetzt. Der sitzt auch im selben Büro wie ich. Wir sind uns, und ich bin dem Projekt auch noch sehr freundschaftlich verbunden. Aber das ist jetzt sein Baby. Die suchen tatsächlich Leute, die diese morgen Presseschau im Grunde 6 vor 9 machen, haben jetzt einen Aufruf gestartet, haben auch gleich sehr viele Bewerbungen gekriegt. Also ich glaube, das Ding lebt und gedeiht und wird natürlich immer auch geprägt so von den Leuten, die es machen und worüber die sich noch aufregen. Was bei Mats toll ist, dass der wirklich auch noch so eine Wut mitbringt. Mhm. Also die natürlich, ich habe das 10 Jahre gemacht und natürlich denkst du irgendwann, okay, ja, ich habe mich jetzt an dieser Zeitung auch abgearbeitet und ich bin da immer noch manchmal emotional, da sitzt manchmal davon, das können die doch nicht machen, aber natürlich hat man das irgendwann auch alles gesehen. Und Mats bringt da so eine ganz frische Wut mit, das finde ich super.
Ja, das braucht es dann auch, weil ich habe mich ganz oft gefragt und ich glaube, es ist sogar eine Frage, die ich dir vor vielen Jahren schon mal im Radio gestellt habe. Ja, auch oft so daneben gesessen und gedacht, Mann, Stefan, ey, wo nimmt der die Energie her, sich schon, man muss sich ja auch die ganze Zeit mit dem Scheißblatt beschäftigen dann.
Das war ehrlich gesagt für mich dann auch der Punkt.
Ist das abmahnfähig, wenn ich?
Nein, nee, ne? Nein. Das war der Punkt. Ich habe das auch zwischendurch schon, der Lukas Heinzer hat es zwischendurch auch schon gemacht. Also ich bin da als Chef schon eine ganze Weile raus. Mhm. Und genau aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, ich nehme die Welt so sehr im Grunde durch die Brille der Bildzeitung wahr, das wollte ich dann auch nicht mehr.
Die hätten ja eigentlich, naja gut, das war mir jetzt nicht alles für. Gab es das nicht sogar mal als so eine Verschwörungstheorie? Dass das in Wirklichkeit von denen finanziert wäre, bla, für eine andere Aufmerksamkeit und so. Ich meine, ich habe da mal was gelesen. Hatte ich das geschrieben? Nee.
Das ist, dem ist nicht so. Dann hätten wir uns das zumindest, glaube ich, besser bezahlen lassen.
Genau, aber das kann ich also super nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, so nee, da muss jetzt jemand Frisches ran, der da Lust drauf hat. Trotzdem, die Medienkritik als solche ist ja schon deine Welt. Auch da, wo ich ganz oft auf deinem Blog Artikel gelesen habe, wo ich gedacht habe, boah, entweder musst du wahnsinnig schnell schreiben können, oder ich habe gesagt, der muss doch 3 Stunden daran jetzt gesessen haben, sich abzuarbeiten an diesen 2 Sätzen in einer Talkshow, die jemand gesagt hat und dann recherchiert haben, stimmt das überhaupt, nein, stimmt nicht oder irgendwelche Presseerklärungen, die du auseinandergepflückt hast und.
Ja, also zugegebenermaßen verrenne ich mich da vermutlich auch manchmal in dem Sinne, dass ich dann wirklich 3 Stunden über irgendwas recherchiere, wo ein größerer Teil des Publikums sagt, so what?
Nee, aber das ist ja das Tolle an deinen Artikeln, dass man dann denkt, Alter, der hat aber mal richtig irgendwie sich schlau gemacht und dann ist es ja auch grandios.
Das ist aber dann wirklich auch, also die Wut oder Empörung oder was immer ich dann habe, ist dann auch so. Also das ich sitze dann davor und denke, also mit genau diesem Gefühl, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, das ist dann einfach auch oft der Antrieb. Wir versuchen, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt bei Übermedien, wir versuchen da nicht nur in diesem Modus zu arbeiten. Also zum einen soll Spaß machen, aber so eine Kritik, die mir häufiger vorgeworfen wird, ist, dass zum Beispiel mein Blog, wenn du das liest und dir darüber dein Urteil über Medien bildest, denkst du, die Welt ist nur schlecht. Da steht immer nur drin, wenn was schiefgelaufen ist. Wir wollen wirklich auch Positivbeispiele bringen, wir wollen auf Dinge hinweisen, wo du einfach sagst, es gibt natürlich ganz großartigen Journalismus, es gibt tolle Sendungen im Radio, im Fernsehen, wo auch immer. Wir wollen ein bisschen mehr das ganze Bild zeigen.
Und was mir aufgefallen ist jetzt in den ersten paar Sachen, die man gesehen hat bei Übermedien, dass es ist schon auch beabsichtigt, dass es unterhaltsamer ist.
Ja.
Also im Sinne von auch durchaus auch satirisch.
Manchmal. Ja, und das da darf ja auch Spaß machen. Und Medien bieten uns ja auch irgendwie einen Anlass dazu, also mit den Medien zu lachen oder über die Medien zu lachen. Ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht so. Ich habe gemerkt, dass manchmal Leute von mir ein Bild haben, als ob ich wirklich so als der totale Griesgraben durch die Welt laufe. Das bin ich womöglich auch, aber nein, ich habe da auch einfach, wir haben auch Lust, da Quatsch zu machen. Wie gesagt, ich hoffe, dass unsere Leser das zu schätzen wissen, diesen Spagat zu sagen, da gibt es Punkte, wo einfach es auch nicht zum Lachen ist und wo wir dann auch genau das, wie du es beschrieben hast, vermutlich sehr ernst zwei Sätze auseinandernehmen, aber das andere auch.
Hast du als jemand, der quasi dauernd kritisiert, ist man natürlich auch nochmal ganz anders angreifbar. Mhm. Ne? Gab es irgendwas, wenn du zurückdenkst, wo du sagst, ey, da habe ich mich richtig verrannt und da musste ich tierisch zurückrudern, weil da haben andere mich kritisiert?
Ich habe im letzten Jahr so meinen Lieblingsfeinden wirklich die größte Vorlage gegeben, als Jan Böhmermann diese Varoufakis-Nummer gemacht hat. Mhm. Und ich so ein paar Stunden abends da saß und dachte, Böhmermann hat recht und er hat die alle verladen. Und dieses ganze Varoufakis-Video, worüber alle geredet haben, ist wirklich nur ein Böhmermann-Fake. Ich habe das gar nicht ganz klar gesagt, weil ich war mir auch nicht ganz sicher. Aber ehrlich gesagt, wenn du das nachliest, was ich den Abend getwittert habe, war schon klar, dass ich da saß und dachte so, yes, jetzt hat das allen gezeigt, diese ganzen Deppen. Und dann so ungefähr ab Mitternacht habe ich dann angefangen zurückzurudern und habe dann auch am nächsten Morgen gleich aufgeschrieben, so im Grunde, was ich daraus gelernt habe, auch über meine Gutgläubigkeit, wie sehr ich wollte, dass das stimmt, weil ich dachte, das ist der genialste Coup, wenn es stimmt. Und das war ganz lehrreich für mich selber. Also wie sehr man, wenn man möchte, dass etwas stimmt, wie weit man auch bereit ist, so übliche Warnsignale nicht wahrzunehmen. Also die es ja zuhauf gab, zu sagen, womöglich stimmt das aber doch nicht.
Ja.
Und das war natürlich eine Steilvorlage. Also Kai Diekmann twittert heute noch irgendwelche Screenshots von dem, was ich damals getwittert habe und so. Also für die war das ein Fest. Ehrlich gesagt,
wer ist Kai Diekmann?
Kai Diekmann ist der Chefredakteur der Bild-Zeitung.
Ach so.
Für den war das.
Ich wollte noch mal nachfragen.
Ja. Ach. Aber ich bin also einerseits, da bin ich nicht stolz drauf, aber ich habe halt auch gelernt, dass man auch dann sich da hinstellen kann und sagen kann, das war Mist, ich hab da wirklich Mist gemacht, das war blöd und dass das geht. Also dass man da nicht irgendwie so, oh, verloren, leider raus aus dem Kreis der Leute, die man noch ernst nehmen kann.
Ich glaube, es fasziniert mich ja bei solchen, wenn jemand mal Mist macht oder so, immer wieder, warum nicht das Einfachste der Welt, nämlich zu sagen, eieiei, da habe ich mich aber verrannt oder da habe ich Mist gebaut oder nicht richtig recherchiert. Also Fehler einzugestehen ist so schwierig scheinbar.
Ja, aber ist es ja wirklich. Also ich muss das auch, also ich glaube, ich bin viel besser geworden, aber man steht trotzdem immer wieder da. Ich glaube, die Psychologie ist immer noch, dass man eigentlich erstmal 10 Gründe sucht, warum es doch nicht der eigene Fehler war. Und ich glaube, also da sind wir natürlich auch so ein Punkt, ich glaube, dass Medien sich da auch dann nicht drauf verlassen können auf die Psychologie der handelnden Person, sondern dass Medien, die so angezweifelt werden, wo es so eine Vertrauenskrise gibt, dass die einfach wirklich Regeln schaffen müssen und Institutionen, wo man sagt, wie gehen wir mit Fehlern um, und dass das nicht davon abhängen kann, ob der eine Redakteur dann sagt, ja, aber so schlimm war es ja nicht, und also jetzt müssen sie ja eigentlich richtig berichtigen.
Client mit Radio. Es ist ja immer gut, Songs Radio zu nennen, dann laufen sie im Radio. Oder irgendwas mit Radio. Behaupte ich einfach mal so. Für die jungen Musikerinnen und Musiker heraus. Ein kleiner Tipp. Wo waren wir stehen geblieben? Lass uns mal ein bisschen über den State of the Internet im Moment reden. Du hast gerade schon mal Jan Böhmermann erwähnt, der es, glaube ich, als erster geschafft hat, als Fernsehmensch noch dazu im Öffentlich-Rechtlichen sich ein Internetpublikum zu erspielen, weil er einfach auch Teil davon ist. Also von allem, was ich gehört habe, ist er einfach auch wirklich selber die ganze Zeit unterwegs und betreut seine eigenen Accounts, was ja schon ein Riesenunterschied zu einigen anderen Prominenten ist.
Ich glaube, er hat es natürlich auch strategisch ein bisschen entdeckt. Also Klar. Die Art, wie er sich an so YouTube-Stars abgearbeitet hat, ist total legitim. Aber ich glaube, das war für ihn, also vielleicht auch eine persönliche Motivation oder so ein echter Hass, aber bestimmt auch einfach strategisch zu sehen. Da kriege ich dann so viele Gegner, das hilft mir.
Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, das so zu machen. Aber ich weiß gar nicht, warum ich ihn jetzt erwähne. Ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Phänomen, könnte man sich ja drüber reden, wobei ich schon lange, wir haben den schon ein paar Mal eingeladen, aber er ist ja viel beschäftigter Mann. Aber eigentlich wollte ich mit dir reden über das, was so in den letzten Monaten so passiert, Facebook und so der Hass im Internet, über den ja auch viel geschrieben worden ist. Es ist ja für Menschen, die sich schon viele, viele, viele Jahre damit auseinandersetzen und im Netz bewegen und kommunizieren und so, es ist schon bitter, oder? Mhm. Dass man dabei zuguckt wie ein Medium, von dem man sich zumindest ein bisschen erhofft hat, dass es für zu einer Demokratisierung führt, zu besserem Verständnis untereinander, weil man kann ja so viel lesen und sich informieren. Und dass die es jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, nutzen, in ihrem Sinne richtig nutzen, die sich da zusammenrotten, anders kann man es nicht mehr nennen, und einen Hass auf die Welt und alles, was sie als fremd empfinden, ausschütten, dass es echt furchtbar ist.
Ich weiß genau, was du meinst, und auch diese Ernüchterung, ich glaube, ich war jetzt auch nie so ein großer Social Media Apostel, da kommen ja auch immer diese komischen Worte Apostel und aber ich habe das schon für mich entdeckt und ich mag das eigentlich auch, und tatsächlich habe ich mich die letzten Monate auch ganz oft dabei ertappt, dass man wirklich einfach nur davor sitzt, dass ich schon auch was mein eigenes Kommunikationsverhalten merke, ich habe ja eigentlich auch Lust zu provozieren, so ein bisschen die Lautstärke aufzudrehen, und dass ich immer häufiger da sitze und denke, nee, ich möchte da nicht nur die Lautstärke nicht aufdrehen, sondern eigentlich, da redet ihr mal alle und ich muss da gar nicht noch mitmachen. Und so
was natürlich Mist ist.
Ja.
Doch, ja, das ist Mist, weil ich merke das bei mir auch. Ich halte mich zurück einfach, weil ich den Eindruck habe, es ist plötzlich so ein, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Mhm. Also es ist wirklich eine ganz krasse Schwarz-Weiß-Haltung geworden. Entweder findest du Helvetica gut oder Futura Bold, um mal zwei hoffentlich wertfreie Beispiele, Schriftsätze zu nehmen. Und wenn du Helvetica gut findest, dann kannst du nicht Futura Bold benutzen. So, und irgendwie.
Ja, aber es sind natürlich wirklich ganz viele Leute, wo man auch da sitzt und sagt, kann das wirklich sein, dass es so viele sind, die mit einem solchen Hass, mit so einer Fremdenfeindlichkeit wirklich da kommunizieren. Also wo es auch überhaupt nicht drum geht, kann man verschiedene Meinungen zu dem Thema haben. Mhm. Streiten wir uns hier, streiten uns vielleicht auch heftig, sondern wo man wirklich da sitzt, so viele Leute jetzt wirklich den puren Rassismus da. Und man sitzt davor und denkt, das sind ganz viele. Man kann das ja nicht wirklich quantifizieren. Mhm. Aber allein dieses Gefühl, guck mal, und noch einer, und der sagt das auch. Und genau dieser Kommentar hat jetzt 200 Likes auf Facebook und so. Und
wenn es mal so wenig sind, ja.
Ja. Ich bin da auch ein bisschen ratlos oder ernüchtert.
Und das führt wirklich dazu, dass du keine Nuancen mehr dass du keine Nuancen mehr verhandeln kannst. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, dass wenn das Beispiel mit den Schriftsätzen ist total Schriftarten ist total bekloppt, aber selbst wenn ich zum Beispiel inhaltlich zu 80% hinter deiner Meinung stehe und sage, okay, aber die 20%, darüber sollten wir nochmal reden. Wenn ich mich da zurückhalte, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie die falschen Leute anziehe, und das passiert ja auch oft, in dem Moment, wo du die Tür so ein bisschen aufmachst, läufst du unter Umständen Gefahr, dass Leute kommen, die du nun auch wieder nicht einladen wolltest.
Ja, wobei man sich davon natürlich auch ein bisschen frei machen muss. Ich weiß, ich habe Ende letzten Jahres, nachdem Akif Pirinci da bei Pegida diese Hassrede gehalten hat und alle haben geschrieben, hat im Grunde gefordert, dass die KZs wieder aufgemacht werden, damit, das stand nicht wirklich da, aber es war so klar der Gedanke, damit die Flüchtlinge in die KZs geschickt werden. Mhm. Und das hat er einfach nicht gesagt. Und das haben aber ganz viele Zeitungen und Medien so berichtet. Und ich habe null Sympathien für den. Und es ist ohne Frage eine Hetzrede gewesen. Er hat auch den Begriff KZ, glaube ich, wirklich kalkuliert benutzt. Aber ich habe dann auch einen Blogantrag geschrieben und gesagt, so war es nicht. Mhm. Und natürlich habe ich da von ganz vielen Leuten dann Beifall gekriegt, von denen ich den nicht wollte. Mhm. Da habe ich dann aber auch gedacht, so, okay, da muss ich jetzt da durch, weil da geht es jetzt an der Stelle, hatten jetzt einfach die Medien Unrecht, die darüber geschrieben haben. Ich glaube, an der Stelle darf man sich dann jetzt auch nicht sorgen über falschen Beifall.
Nee, und vor allem darf man sich ja nicht selbst zensieren. Das ist schon klar, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es so ein bisschen dazu führt. Also ich bilde mir ein, aber es ist natürlich immer die eigene Filterblase und so, das eigene digitale Umfeld, in dem man sich da bewegt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich doch sehr viele Leute gerade zurückhalten, einfach weil sie nicht in diesen Taumel auch verfallen wollen.
So. Was ich auch wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, also es gibt ja, wenn wir über Medienkritik reden, es gibt ja ganz viele, ganz heftige Medienkritik, ganz viel Misstrauen und Ablehnung. Und ich bin ja jemand, der da auch so zwischen allen Stühlen sitzt und wo ich oft genug auch denen so Argumente liefere, wo ich sage, stimmt, hier ist ganz viel schiefgelaufen. Viel schlimmer ist aber, dass ich das Gefühl habe, es gibt inzwischen eine größere Gruppe, die sich mit den Medien gar nicht mehr auseinandersetzt. Also die lesen nicht die Zeitung XY und regen sich darüber auf, sondern die regen sich so auf, ohne die Zeitung zu lesen. Und da ist dann natürlich auch irgendwie eine Kommunikation gar nicht mehr möglich. Also diese Lügenpresserufer so in Dresden, da merkt man das auch oft, denn auch wenn manchmal gehen ja dann so die Öffentlich-Rechtlichen dahin und versuchen die zu interviewen. Und da ist schon die komplette Ablehnung von Kommunikation. Das macht mir dann auch irgendwie Angst zu sagen, aber wo soll denn dann irgendwie ein Gespräch herkommen mit Leuten, wenn die von vornherein wissen, ihr berichtet eh nicht vernünftig. Wir müssen uns das nicht mal mehr angucken, ob das stimmt, unser Urteil über euch.
Ja, wir wissen das einfach. Ja. Ich finde es deswegen ja auch so falsch, wenn Politik da so vermeintlich oder auch nur in kleinen Punkten einlenkt, um die Leute nicht zu verlieren so. Das kann man bis zu einem bestimmten Punkt sogar noch ein bisschen nachvollziehen, aber ich glaube, es ist ein Riesenfehler, weil das nützt ja gar nichts. Also wenn jemand nicht diskutieren will und auch gar nicht erkennen will, ich warte auf den Moment, in dem ein Pegidist, sagt man das so, da steht und sagt, bis vorgestern fand ich noch, dass das alles Lügenpresse ist, jetzt habe ich aber mal ein paar Artikel gelesen und die waren eigentlich ganz okay. Das passiert doch nicht.
Nee, und andererseits ist natürlich auch als Reaktion diese totale Dämonisierung auch falsch. Also dieser Aufstand, als der Herr Höcke von der AfD bei Günther Jauch dann sein Deutschlandfähnchen rausgelegt hat und über den Sessel gelegt hat. Die totale Provokation. Und andererseits, mein Gott, der hat halt unsere Fahne, die Deutschlandfahne, da hingelegt. Also ich glaube, oft ist dann auch der Reflex so merkwürdig zu sagen, oh, der hat ganz schlimm provoziert, wie kann der das machen? Anstatt vielleicht ist sogar die bessere Strategie zu sagen, ja, das war jetzt irgendwie eine interessante Provokation, aber mein Gott, es ist jetzt hier irgendwie nicht wirklich was passiert.
Ja, man muss vielleicht immer so eine andere Fahne noch in der Tasche haben, die man dann auch so
kann. Ja, welche Fahne denn?
Na, was weiß ich. ist ja egal. Wir hören Craig Armstrong, Finding Beauty, auch von dir mitgebracht. Willst du was zu sagen?
Ich glaube auch aus Six Feet Under, insofern womöglich. Okay.
Ist doch gut. Ist doch ein Grund.
Ja.
Jetzt hatten wir nochmal einen richtigen Hit hier aus der Playlist von Stefan Niggemeier, nämlich Peter Gabriel mit Big Time. Lustigerweise von Peter Gard Sledgehammer gehört auch. Schon gut.
Das ist, ich glaube, mein Lieblingsalbum aller Zeiten.
Echt?
Ja.
So das Prägende.
Ja, und der war letztes Jahr, vorletztes Jahr nochmal auf Tour mit So und hat das nochmal gespielt. Und ich bin tagelang mit einem breiten Grinsen hinterher durch die Welt gelaufen. Was gar nicht mein Normalzustand ist.
Ach komm, ist jetzt nicht so, dass ich dich wirklich gut kenne, weil wie wir schon eingangs gesagt haben, es dauert immer so 5 Jahre, bis wir uns mal wieder begegnen. Aber dann kenne ich dich eigentlich nicht schlecht gelaunt.
Nein, es ist schon beides. Bitte?
Vielleicht hatte ich Glück.
Wenn ich dich sehe, bin ich immer...
Ja,
gut, dass mir das noch eingefallen ist.
Oh.
Hören wir jetzt auf, besser kann es nicht werden.
Nee, stimmt. Tschüss, Stefan. Kannst du dich noch dran erinnern, als wir vor vielen Jahren mal uns unterhalten haben im Radio, habe ich dich gefragt, warum du Journalist geworden bist?
Ich kann mich nicht erinnern, aber wahrscheinlich habe ich sowas gesagt, wie um die Welt zu verbessern.
Ja, hast du gesagt. Was ich damals... ganz toll und beeindruckend fand, und zwar nicht, weil es jetzt irgendwie, weil es wenig Leute gibt, die sich trauen würden, das zu antworten. Weil sie sich damit natürlich auch irre angreifbar machen und weil wir ja in dieser irre ironischen Zeit leben, wo man eigentlich nichts ernst meint und so. Und das ist ja auch, was ich glaube, sagen zu können, was Menschen an deinen Artikeln schätzen. Es ist so straight. Es kommt vom Herzen oder aus dem Bauch und dann ist es noch gut recherchiert und dann gut geschrieben. So, und das ist halt frei von diesem immer, ich möchte aber nicht so richtig angreifbar werden und deswegen habe ich immer noch so einen ironischen Unterton, damit man mir das nicht vorwerfen kann.
Also ich habe dieses Pathos, was in dem Satz steckt, ist natürlich jetzt nicht ein Alltagspathos, mit dem ich mich an den Computer setze. Aber ja, ich habe wirklich dieses oft, also wenn ich das Gefühl habe, da läuft was schief, da schreiben alle irgendwie was, was falsch ist, ja, habe ich irgendwie diesen Gedanken, jetzt müsste ich mal kommen und sagen, wie es wirklich ist, klingt jetzt sehr arrogant, als ob ich das immer wüsste. Aber schon so ein Antrieb zu sagen, irgendwie läuft da was schief. Es gibt ja diesen schönen Cartoon irgendwie, wo der Typ vorm Computer sitzt und dann kommst du aus dem Schlafzimmer, die Sprechblase, kommst du irgendwie ins Bett und sagst, no, someone is wrong on the Internet. und das ist so die weniger pathetische Form von diesem Satz, ich will die Welt verbessern, weil so ist es natürlich ehrlich gesagt auch, dass ich dann auch sitze und sage, ja, also da muss ich jetzt aber noch antworten.
Ich kenne das Gefühl. Durchaus. Ist denn die Welt noch zu retten?
Och, das weiß ich nicht.
Es ist schon irre gerade, oder? Ich glaube, das war so, auch das klingt natürlich merkwürdig pathetisch, aber der Tod von Bowie war wirklich der Moment, in dem ich gesagt habe, geht denn alles Gute plötzlich? Also ist denn, das war so irgendwie so ein Tropfen, weißt du, da draußen rennen Nazi-Horden durch die Gegend, die Leute angreifen und Köln, weiß ich nicht was, irgendwie diese furchtbaren Geschehnisse und Terroranschläge weltweit und
Es fühlt sich so an, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass das alles immer schlimmer wird, aber es fühlt sich seit so ein paar Jahren wirklich so an. Köln war jetzt wirklich auch nochmal so ein Beispiel. Köln war eine Geschichte, an der alles schrecklich war. Das Geschehen selber und alles, was danach passiert ist, wie darüber geschrieben wurde, wie Leute sich darüber aufgeregt haben, über das, was geschrieben wurde.
Was nicht geschrieben wurde, was scheinbar zu spät geschrieben wurde, wie die Polizei, die dann doch nicht und dann doch und so.
Es ist alles daran ein Desaster. Ja, also das ist dann schon, weil du meintest, ich bin gar nicht so schlecht gelaunt, aber so einen Grundoptimismus bringe ich dann doch nicht mit. Ich habe mir natürlich ehrlich gesagt auch dann so eine kleine Welt geschaffen. Also ich habe keine große Leitartikelmeinung, was wir jetzt in Syrien tun müssten oder so. Keine Ahnung. Insofern flüchte ich mich zugegebenermaßen manchmal dann auch dahin zu sagen, okay, lass uns gerne über Syrien streiten, aber das ist falsch, so ist das gar nicht wirklich und das hat man jedenfalls falsch zitiert. Mhm. Wir haben für Übermedien gedacht, zum Start lassen wir uns mal kritisieren und ich habe mich mit Giovanni Di Lorenzo, dem Zeitschriftredakteur, unterhalten, der kein Fan von mir ist. Und der meint, ich glaube, er hat Unrecht, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, er meint, das wäre so eine psychologische Entlastung. Es passieren ganz schlimme Dinge auf der Welt und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, also flüchten wir uns darin, einfach die Fehler zu kritisieren, die da irgendwie passieren am Rande, die eigentlich völlig unwichtig seien. Ich hoffe, er hat Unrecht, aber tatsächlich ist es bei mir so, ich kann keine großen politischen Analysen machen, weil mir einfach auch das Wissen fehlt, was jetzt in Syrien richtig oder falsch läuft oder in der Ukraine oder wer da recht hat und möchte dann aber einfach, das ist dann so mein Antrieb, dass die Leute, die sich da auskennen, dass die eine Chance haben, mit den guten Analysen durchzudrängen, dass nicht die, die am wenigsten Ahnung haben, am lautesten sind, am Ende sich durchsetzen.
Wir tanzen Richtung Ende dieser Sendung. Nicht Ende der Welt, natürlich.
Wer weiß.
Hoffentlich, hey. Phoenix mit Everything is Everything, auch mitgebracht und gewünscht von Stefan Negemeyer. Lass uns über Medien noch ein bisschen so einen kleinen Ausblick. Ich glaube, ihr seid jetzt erstmal happy, dass es online ist, dass es gut gestartet ist. Habt wahrscheinlich zu tun ohne Ende. Du bist auch unterwegs, um es ein bisschen bekannt zu machen. Wobei das jetzt nicht der Hauptgrund war. Ich habe gedacht, hätte dich so gerne mal in dieser Sendung. Und das war jetzt ein perfekter Zeitpunkt auch mit neuem Projekt. Gab es schon irgendeine Launchparty, zu der ich nicht eingeladen war?
Ja. Wir haben tatsächlich gestern Abend einfach im Büro ein paar Leute.
Stefan Hingemeyer zu Gast hier. Ey, alles gut.
Es war völlig übernächtig. Ich hatte auch die Nacht vorher, weil alles noch nicht fertig war, im Büro geschlafen, ungefähr 3 Stunden. Und dann abends nochmal viel Alkohol zu trinken, war auch nur so eine halb gute Idee. Aber insofern gab es zumindest so eine Art Launchparty, dass einfach ein paar nette Leute vorbeikamen und uns getätschelt haben.
Ja, das braucht man ja dann auch. Ja. Also so ein bisschen feiern muss man das da. Aber es ist ja so ein virtueller Prozess, dieses wir gehen live. So,
total absurd.
Du siehst das ja schon die ganze Zeit, weil ihr es testet und euch anguckt und verbessert.
Und es ist auch so eine Mischung. Einerseits ist das ja toll, wir haben das wirklich im Grunde zu zweit mit ein paar Leuten, Programmierern und sowas gemacht. Aber im Grunde ist da jetzt kein großes Team, kein Verlag oder sowas dahinter und du denkst, super, wir können das alles. Und dann sitzt du aber da, es gibt so dieses Programm, mit dem man dann so Newsletter verschicken kann. Und wir hatten so die Website, wo die noch nicht frei war, konnten Leute sich eintragen, informiert mich, wenn es losgeht. Und dann gibt es dieses Programm und dann haben wir gestartet und war klar, schicken wir diese Mail an 1200 Leute oder so, wir sind jetzt gestartet. Und plötzlich sitzt du da und denkst, das muss doch jetzt nochmal jemand lesen. Schicken wir das jetzt wirklich raus? Mhm. Wir schreiben da, wir machen professionellen Journalismus. Was, wenn wir gleich 3 Kommafehler dahinter haben? Mhm. Und also auch diese Mischung aus, ey, wir machen das alleine. Und oh mein Gott, man kann uns das doch jetzt hier nicht alleine machen lassen. Und
aber es ist doch auch toll.
Total. Und jetzt hat sich auch der Adrenalinspiegel ist immer noch so ähnlich wie vorher, hat sich aber jetzt so ein bisschen positiver gefärbt. Vorher war das wirklich nur so eine Anspannung, oh Gott, schaffen wir das alles? Und jetzt läuft's und dann schauen
wir mal. Da habt ihr, weil du diesen Newsletter gerade erwähnt hast, habt ihr einen amerikanischen Anbieter dafür gewählt?
Da gibt's auch ein schönes Bild an der Stelle.
Mit diesem roten Knopf.
Genau.
Genau, es gibt einen Ami-Anbieter. Könnten wir jetzt darüber diskutieren, ob das die richtige Entscheidung ist, aber er ist auf jeden Fall extrem gut gemacht. Das kann man sagen und wird auch oft genutzt. Und da gibt es genau, wenn man dann den Newsletter rausschickt, da steht dann auch so irgendwie, bist du sicher? Dann gibt es so einen Finger, der über so einem roten Knopf schwebt. Wenn du den jetzt abschickst, bist dir klar, was du jetzt tust.
Es war einerseits so treffend und psychologisch war das so falsch an der Stelle.
Ich weiß nicht, wie viele Newsletter ich schon nicht abgeschickt habe wegen diesem Bild. Nee, ich muss da mal kurz gucken. Aber es ist auch
für mich komplett neu und Boris ist genauso wie ich auch einfach Journalist. Wir sind jetzt keine Start-Upper und eigentlich sind wir keine Unternehmer. Und ich habe noch nie was gemacht. Also Bildblock haben wir einfach angefangen und dann haben Leute das entdeckt. Und jetzt so sich zu überlegen, okay, wir wollen damit Geld verdienen. Das muss irgendwie, wir haben eine GmbH gegründet. Das kriegt nochmal so eine andere Färbung oder eine andere Fallhöhe. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht in meinen Blut, so ein Unternehmergehen habe ich irgendwie eigentlich gar nicht, sondern wir haben uns da jetzt so reingewurschtelt. Mal gucken.
Dann sage ich einfach mal, da gibt es ja noch kein Online-Äquivalent. Ich sage viel Glück.
Dankeschön.
Und viel Spaß vor allen Dingen auch bei der Sache. Danke, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal.